Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bildlich gesprochen Podcasts. Mein Name ist Sandra und ich bin Startup Coach im Bildgründerzentrum in Kärnten. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Gemeinsam sprechen wir einmal im Monat mit Unternehmerinnen und Unternehmern über ihre Geschichten und Themen, die sie bewegen. In der letzten Folge war René Rasnitzer, der Co-Founder von Prior IT, bei mir zu Gast. Wir haben viel darüber gesprochen, wie sie es geschafft haben, einen familiären Umgang miteinander im Team als zentralen Unternehmenswert zu definieren und diesen auch in Wachstumsphasen weiterzuleben. All das und vieles mehr könnt ihr gerne nachhören. Ihr findet den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen im bildlich gesprochen Podcast-Feed. Heute kommen wir von der familiären Kultur im Unternehmen hin zur Familienplanung, beziehungsweise vielmehr einem Femtech-Startup, das sich diese Aufgabe zum Unternehmensinhalt gemacht hat. Wie genau und vieles mehr besprechen wir heute direkt mit der Co-Founderin von Brief ILO, Lisa Krappinger-Rütter. Ja, hallo Lisa, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir das Gespräch zu führen.
Lisa, bevor wir auf dich als Unternehmerin und natürlich auf das Startup, in dem du mitarbeitest, zu sprechen kommen, interessiert uns natürlich vorab, mit wem wir es genau zu tun haben. Wer bist du und wer bist du vielleicht auch ganz persönlich? Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, bitte?
Ja, gerne. Also mein Name eben Lisa. Freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich selbst bin sehr stark aus dem Marketing- und Sales-Background, habe auch sehr viele Jahre lang in Corporates gearbeitet, unter anderem bei Red Bull und bei Heineken sehr viel gelernt. Und dann bin ich tatsächlich erst zu Brief ILO gekommen und habe hier aber auch, obwohl ich Geschäftsführerin bin, mehr die Agenten Marketing und Sales über und mache das jetzt schon seit über 5 Jahren und bin sehr glücklich in meiner Rolle. Und ganz privat mache ich sehr, sehr gerne viel Sport, bin immer sehr beschäftigt mit mich selbst zu tracken und auch gesund zu leben. Und das lässt sich natürlich auch sehr gut mit Brief ILO vereinen.
Sehr schön. Und Lisa, ihr seid jetzt mit Brief ILO in Wien stationiert. Also vor allem deine Arbeitswelt ist ja sehr in Wien etabliert, du hast auch in Wien studiert. Du hast aber, oder ihr habt trotzdem einen Kärntenbezug auch.
Ja, das stimmt tatsächlich, weil meine Eltern sind beide Kärntner und auch meine Großeltern. Das heißt, wir haben auch noch ein Haus in Kärnten, tatsächlich am Mischstädter See. Und da verbringe ich sehr viel Zeit und bin auch sehr gerne dort. Und das Schöne ist an meiner flexiblen Arbeit, dass ich halt wirklich auch sehr viel von dort arbeiten kann, weil alles, was ich brauche, ist mein Laptop. Und deshalb bin ich da immer sehr viel unterwegs, viel in Kärnten, viel in Wien.
Schön. So auch ein bisschen immer den Ausgleich zwischen Stadt und Land zu finden, gell? Schön. Ja, aber der eigentliche Grund für die Einladung heute in den Podcast ist ja dein unternehmerisches Tun. Du hast schon gesagt, du bist CEO von Brief ILO und damit bist du das Bitchen, gerade auch als Marketing-Expertin sowieso gewohnt. Und deshalb würde ich dich einmal bitten, uns zu erzählen, worum geht's euch bei Brief ILO?
Ja, gerne. Also wer uns nicht kennt, Brief ILO ist eine Hardware- und Software-kombinierte Lösung für Frauen, um den Zyklus zu tracken. Das funktioniert so, dass wir ein Gerät haben, das wirklich gut in der Hand liegt. Schaut ein bisschen aus wie eine Computermaus. Und da atmet die Frau hindurch, das heißt wirklich ein und aus. Und dann werden die Daten über Bluetooth an das Handy gesendet, an die Brief ILO App. Und darin wird dann angezeigt, ob die Frau sich gerade in ihrer fruchtbaren Phase befindet, ob sie gerade in ihrer Menstruationsphase ist oder aber auch in anderen Phasen ihres Zyklus. Und darauf basierend geben wir dann Informationen und Empfehlungen, wie sie ihren, sage ich mal, ihren zyklusbasiertes Leben leben kann. Das in Bezug auf Sport, auf Lifestyle, auf Ernährung und natürlich auch, wenn es um den Kinderwunsch geht oder eben auch um die Fruchtbarkeit, genau, wo sie sich jetzt gerade befindet und helfen ihr so quasi ein zyklusbasiertes Leben und zu mehr Wohlbefinden zu führen.
Jetzt gibt's Brief ILO ja schon seit ein paar Jahren. Und wie ist denn überhaupt diese Idee entstanden, dass man sich diesem Thema, das ja doch in den letzten Jahren stark im Kommen war, aber da vielleicht noch nicht ganz so aktuell, wie seid ihr drauf gekommen, dass ihr euch gerne diesem Thema widmen möchtet, und da steckt ja auch sehr viel Wissenschaft und technische Entwicklung bei euch dahinter. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, weil unsere Geschichte da schon relativ lang ist und mich auch ursprünglich gar nicht so beinhaltet. Nämlich ist es so, dass ein Medizintechniker, der Dr. Horst Rüther, der hat auf einem Seminar den Professor Dr. Ludwig Wild getroffen. Und der Professor Dr. Ludwig Wild hat immer sehr viel dazu geforscht, wie der Zyklus der Frau mit dem Atem zusammenhängt und dass es hier einen CO2-Abfall gibt vor der fruchtbaren Phase. Und der Dr. Horst Rüther, der selber leider betroffen war von einem unerfüllten Kinderwunsch, über 5 Jahre lang haben die probiert, ohne dass es irgendwelche physischen Beeinträchtigungen gab, war natürlich da sehr interessiert an den Möglichkeiten, die es gibt, um den Zyklus zu tracken oder auch eben die Fruchtbarkeit zu messen. Und so sind die beiden ins Gespräch gekommen, der eine Medizintechniker, der andere Reproduktionsmediziner, und haben dann gedacht, aus dieser Idee müssen sie etwas machen, das muss man eigentlich zugänglich machen der breiten Masse. Es war aber so, beide schon, sage ich mal, weit über 60 oder sagen wir so in den Anfängen der 60er Jahre, für sie einfach ein Projekt, jetzt da jetzt was ganz aus dem Boden zu stemmen, gar nicht so einfach. Eher natürlich schon ein bisschen Richtung Ende der Laufbahn gedacht und auch, sage ich mal, voll im Berufsleben, in ihrem eigenen, dass sie gesagt haben, okay, das machen wir jetzt einfach so nebenbei als Projekt und versuchen uns da mal ein bisschen, was gibt's da für Möglichkeiten, wie können wir das auf die Beine stellen. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich dann auch dazugekommen bin. Ich war selber immer sehr interessiert an Femtech und an verschiedenen Lösungen für Frauen und sehr spezifisch für Frauen und war dann sehr glücklich, sie da gefunden zu haben und in den Bereich reinspringen zu können und habe dann sozusagen dieses Projekt übernommen, anfänglich vor allem in Richtung Marketing und Sales, also wirklich, dass ich da eine Strategie entwickle, wie bringt man das dann auch auf den Markt, wie kann man das der Masse zugänglich machen, habe das so ein bisschen nebenbei auch gestartet, bis ich dann tatsächlich der Vollzeit angefangen habe und auch dann schlussendlich als CEO auch die Firma übernommen habe.
Mhm. Dennoch ist es ja, ein Medizintechnik-Produkt eigentlich zu entwickeln, ist ein irrsinnig aufwendiger und langer Weg vom Patent wahrscheinlich im Hintergrund, bis man wirklich dieses, du hast vorhin benannt, nach der Computermaus-ähnlichen Gerät, bis man das wirklich in der Hand hält, das ist ja ein sehr, sehr langer Weg mit vielen Herausforderungen. Wo waren da für euch und für euer Team die größten Herausforderungen?
Ja, also du hast es eh schon richtig erwähnt. Also die Entwicklungsphase war eine total lange Phase bei uns. Wir haben da tatsächlich über 5 Jahre lang entwickelt. Da war ich eben nur zum Teil schon mit eingebunden. Das ist natürlich schwierig. Ja, also es ist eine Idee und es hat tatsächlich auch im Atemgasanalysebereich sehr viele große klinische Methoden oder Geräte gegeben. Die kosten aber zigtausende Euro und ist natürlich nicht easy für eine Frau, jetzt einfach immer aufs Klinikum zu gehen und da hineinzuatmen. Also natürlich überhaupt nicht sinnvoll und
praktikabel.
Da war praktikabel, genau. Und da war halt die Idee, das tatsächlich in ein kleines handliches Gerät zu bringen. Und das war sozusagen die größte Challenge. Ja, also diese Atemgasanalyse per se in ein kleines handliches Gerät zu bringen, war per se die größte Schwierigkeit. Und das haben sie dann tatsächlich geschafft, aber es hat schon über 5 Jahre gedauert. Und es hat auch deshalb so lange gedauert, weil es gar nicht die technischen Komponenten gegeben hat früher. Ja, also man hat dann natürlich immer mehr viele Iterationen machen müssen, auch einen guten Partner finden müssen, der mit einem das auch, sage ich mal, leitet und weiterbringt. Wir haben auch tatsächlich über 116 Teile in unserem Brief ILO-Gerät. Also es ist wirklich ein sehr komplexes Gerät. Man kann das jetzt gar nicht so sehr vereinfachen. Und nachdem sie es dann geschafft haben, nach diesen 5 Jahren, hat es natürlich auch da einige Stolpersteine gegeben. Ja, also wir haben zum Beispiel angefangen mit einem externen Akku, damit die Frau das wunderschön aufstellen kann und dann laden kann. Und dann sind wir eigentlich drauf gekommen, okay, das ist total unpraktikabel für die Userin. Die will eigentlich ihr Handykabel nehmen und damit das Gerät aufladen und anstecken. Also da hat es auch dann sozusagen in der Endphase auch noch einige Iterationen gegeben, bis wir tatsächlich zu diesem heutigen Produkt gekommen sind.
Sehr spannend. Für 5 Jahre Entwicklungszeit braucht es natürlich auch einiges an Kapital. Und ihr habt, soweit ich das jetzt im Internet herausgefunden habe, große FFG-Förderungen auch bekommen, aber natürlich auch externes Kapital durch Investorinnen und Investoren gebraucht. Was war da für euch der richtige Mix oder wie habt ihr das auch ausgewählt?
Ja, also das ist tatsächlich so und das ist auch sehr schön, dass man in Österreich zum Glück Förderungen bekommen kann und die einen auch wirklich sehr unterstützen. Wie du schon gesagt hast, wir haben, sind da sehr glücklich mit der FFG, Forschungsförderungsinstitut und auch mit dem AWS. Wir haben da sehr viele Förderungen bekommen. Ist natürlich ein hoher Aufwand, ja, weil man muss natürlich einiges einreichen. Man muss schon sehr weit sein mit der Idee, einen guten Businessplan haben, damit es auch zu diesen Förderungen kommt. Aber tatsächlich helfen die einen vor allem in der Anfangsphase. Es ist auch sehr, sehr viel attraktiver für die Investoren, wenn man schon Förderungen auch hat, weil sie natürlich sozusagen das Kapital leveragen. Und das hat uns schon sehr geholfen. Also diese ersten 5 Jahre waren sehr stark von Förderungen und, sage ich mal, Family and Friends getrieben. Und dann später sind erst größere Investoren dazugekommen. Wir haben da zum Glück relativ früh die Corimas AG an Bord gebracht. Das ist das Family Office von der Norraud, also von den Hörbehelfen. Und später dann aber tatsächlich erst mit 2 Millionen auch noch größere Investoren, die auch bei uns eingestiegen sind und uns dann zum Glück auch immer weiter unterstützt haben.
Lisa, du hast vorhin schon gesagt, es besteht aus der Hardware, also dem Atemgerät selbst, aber auch natürlich aus der Brief ILO App. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Was ist das Geschäftsmodell hinter Brief ILO?
Ja, auch das haben wir gedreht, sagen wir so. Wir hatten ursprünglich gesehen, nämlich tatsächlich wirklich nur das Gerät und die App dazu, wo es nur angezeigt wurde, okay, ich bin jetzt in der fruchtbaren Phase oder ich bin es nicht. Also tatsächlich sehr ausgelegt auf den Kinderwunsch, weil das ja auch die initiale Idee war. Dann ist es so gewesen, dass wir gesehen haben, dass sehr, sehr viele User zu uns oder auf uns zukommen und sagen, wir wollen eigentlich Brief ILO gar nicht nur für den Kinderwunsch nutzen, sondern wir wollen halt den Zyklus kennenlernen, wir wollen ihn tracken, wir wollen wissen, wo stehen wir und wir wollen auch etwas über unseren Körper lernen. Das waren natürlich super Insights und wir haben auch immer schon alles sehr user-centric, sage ich mal, developed. Und das hat uns dann sehr geholfen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt die App tatsächlich anpassen, viel umfangreicher machen und auch als alleinstehendes Produkt. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben eine Brief ILO 2.0 App rausgebracht, die auch für sich alleine steht. Also man könnte zum Beispiel jetzt auch die App kostenlos nutzen, einfach downloaden, ein paar Zyklusdaten eingeben und dann auch schon sehen, okay, was passiert wann in meinem Körper. Und wir geben dann auch trotzdem schon Empfehlungen, was man pro Tag, sag ich mal, machen kann oder sollte. Man kann auch in das Journal eintragen. Also man kann da wirklich einiges an Symptome eingeben. Wir haben uns vor allem auch sehr, um uns auch ein bisschen von anderen Zyklus-Tracking-Apps abzuheben, sehr darauf bedacht, dass wir alles sehr positiv darstellen, ja, weil so Zyklus-Tracking-Apps, die man kennt, sind oft sehr negativ verbunden mit, was habe ich für negative Symptome und was kann ich besser machen, damit ich eben kein PMS oder Schmerzen oder Ähnliches habe. Wir wollten schon auch wirklich umfassend uns anschauen, wie geht's dir heute, was machst du heute, wie ist deine Ernährung abgelaufen, was ist auch Positives passiert, also auch da wirklich so ein bisschen in das Mental Health auch hineinspielen. Und seit wir diese App eben haben, haben wir auch tatsächlich gesehen, dass viel mehr Frauen unser Brief ILO tatsächlich zum Zyklus-Tracking nutzen und nicht nur für den Kinderwunsch, was für unser Business-Model natürlich auch besser war, ja, weil dadurch verlängert sich natürlich die Laufzeit, die Damen verwenden Brief ILO viel länger, als sie es davor getan haben, weil wir natürlich ihnen geholfen haben, zum Glück auch relativ schnell schwanger zu werden und danach ist es halt in der Schublade verschwunden. Jetzt ist es so, dass wir eine relativ lange Zeit haben, die Frauen das Gerät und auch die App nutzen, weil was man schon sagen muss, die App alleinstehend ohne das Gerät gibt halt einen Forecast, wann die fruchtbare Phase ist oder wann die Menstruation etc. ist, aber sie kann es nicht mit Sicherheit sagen, weil sie eben keinen physischen Parameter dabei hat. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Algorithmus mit Rechnungen oder Datenbanken dahinter. Wenn man jetzt natürlich das Gerät verwendet, dann hat man auch diese physische Komponente und hat wirklich einen Vitalparameter.
Es ist ja, glaube ich, gerade für sehr, sehr viele Frauen ein großes Thema, hormonfrei verhüten auch zu wollen, was ja auch letztendlich euer Brief ILO Produkt möglich macht. Viele haben aber da Zweifel. Funktioniert es wohl? Wie genau ist Brief ILO?
Ja, also da muss ich tatsächlich gleich einhaken. Wir sind aktuell nicht zur Verhütung zugelassen, sondern wir haben unsere Zulassungen wirklich für Zyklus-Tracking, das heißt, um sich zu monitoren und auch den Zyklus besser kennenzulernen und eben für den Kinderwunsch, also für die Empfängnis. Wir arbeiten an der Verhütung. Das ist allerdings tatsächlich ein längerer Weg, weil es eine höhere Medizinklasse ist, andere Studien, viel größere Studien beinhaltet und auch das Zeitfenster, was wir jetzt anzeigen, müssten wir erweitern. Also wir zeigen im Moment 6 fruchtbare Tage im Zyklus, weil man in der Wissenschaft davon ausgeht, dass diese 6 Tage die fruchtbaren Tage sind. Das ist so, dass der Eisprung 12 bis 24 Stunden ist und 5 Tage können die Spermien überleben. Deshalb kommt man so auf diese 6 Tage, die wir tatsächlich anzeigen. Und das ist auch halt sehr wichtig, dass wir genau diese 6 Tage anzeigen, weil wir wollen ja auch aktuell den Frauen helfen, die höchste Chance der Schwangerschaft zu bekommen. Bei der Verhütung müsste man allerdings 8 bis 10 Tage ausschließen. Wir haben da schon auch Modelle und auch, sage ich mal, Datenbanken und Möglichkeiten und einen Algorithmus, um das anzuzeigen. Aber wir müssen da noch die Zulassungen dazu machen, wo wir natürlich wieder nochmal extra Kapital brauchen und größere Studien machen müssen und das dann auch wieder einreichen müssen. Aber wir glauben fest daran, dass das möglich ist und dass wir das auch in absehbarer Zeit schaffen können.
Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall nach einer Zukunftsvision auch von Brief ILO. Sehr spannend. Und ich glaube, eine Gesellschaft tut sich ja sehr viel zu dem Thema. Du arbeitest jetzt an dem Thema schon 4, 5 Jahre, hast gesagt. Wie nimmst du die Veränderung in der Gesellschaft wahr? Auch die Nachfrage nach euren Methoden ist ja, glaube ich, stetig steigend. Wie nimmst du das in der Gesellschaft wahr?
Also das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich habe mich eben schon wirklich lange damit beschäftigt, ich würde sagen sehr früh. Ja? Also ich glaube, gerade in Österreich hat es so in Richtung Femtech-Bewegung und Female Empowerment sehr wenig gegeben. Und dann waren wir da offensichtlich genau an der richtigen Zeit, wo wir unser Produkt gelauncht haben, weil da hat das tatsächlich alles angefangen. Ja? Also ich denke jetzt nur an Firmen zum Beispiel wie The Female Company oder Erdbewoche, die jetzt viel mehr Gesicht haben, was auch viel mehr Awareness mit sich bringt. Ich glaube, wir alle tragen auch dazu bei natürlich, ja, weil wir natürlich auch die Werbetrommel rühren, auch viel Budget in die Hand nehmen, um hier Awareness zu schaffen und, sage ich mal, Frauen oder, sage ich mal, generell die Gesellschaft davon, sage ich mal, überzeugen oder das erstmal auf ihren Schirm zu bringen, dass das wichtig ist und dass der Zyklus einfach wichtig ist, dass Frauen anders behandelt werden müssen als Männer, jetzt allein physiologisch oder auch von der Biologie her, auch was jetzt Ärzte etc. angeht und natürlich, dass es da auch spezifische Produkte für Frauen geben muss. Und deshalb sehe ich da einen sehr starken und sehr positiven Trend in diese Richtung. Das Einzige, was ich schon auch sagen muss, was auch für uns jetzt aktuell halt eine Challenge ist, ist natürlich, dass jetzt gerade wir merken, das Marktumfeld sehr schwierig ist, dass wir halt einfach makroökonomisch Schwierigkeiten haben, dass viele neue Produkte, sage ich mal, gefundet werden oder dass wieder mehr in Femtech investiert wird. Und natürlich ist das leider trotzdem eine Nische, würden viele sagen, wir natürlich nicht, ja, aber eine Branche, wo viele Leute dann sagen, okay, na, da hat es noch nicht die großen Exits gegeben, warum sollte man da jetzt viel Geld investieren? Natürlich hat es diese Exits nicht gegeben, weil es einfach viel, viel weniger Funding gegeben hat in diesen Bereichen. Und das ist halt sehr schade, aber das ist leider auch etwas, was ich gerade aktuell beobachte.
Aber in den Medien ist euer Thema quasi auch ganz, ganz groß und auch in anderen Ländern ist das zyklusorientierte Arbeiten in aller Munde und da gibt es immer ganz viele Diskussionen darüber, ob Frauen weniger leistungsfähig sind in dieser Zeit oder in gewissen Zeiten eben. Da gibt es Diskussionen über zusätzlichen Urlaub und so weiter. Inwiefern siehst du das in diesem ganzen Diskussionsfeld New Work als relevanter Kontext, das zu berücksichtigen?
Ja, da hast du recht. Also das ist auch sehr schön und das muss ich auch sagen, was uns natürlich auch hilft, ist, dass es sehr viel PR in diese Richtung gibt, dass sehr viel über den Menstruationszyklus mittlerweile geredet wird, was früher ein absolutes Tabuthema war. Also ich erinnere mich auch wirklich tatsächlich, in unseren Anfängen haben wir so viele E-Mails bekommen von Frauen, die wollten, dass wir das Paket ohne irgendeine Aufschrift oder ein Logo oder ähnliches verschicken, weil es ihnen einfach auch so unangenehm war, dass irgendwer mitbekommen könnte, dass sie ein Brief ILO oder etwas mit dem Zyklus zusammenhängendes bestellen. Also wirklich so, wie man das wahrscheinlich von einigen Sextoys kennt oder E-Commerce-Firmen, die auch mit Tabuthemen, sage ich mal, zu tun haben. Haben wir das auch erlebt. Das ist jetzt in den letzten, sage ich mal, 1, 2 Jahren sehr, sehr viel weniger geworden. Ich glaube, das hängt schon sehr stark auch damit zusammen, dass wir da einfach viel mehr, sage ich mal, über dieses Thema reden, dass es viel offener wird, viele Celebrities auch, ja, oder auch wirklich Personen im öffentlichen Leben auch politisch gesehen sehr viel mehr darüber sprechen. Das ist sehr gut und das muss auch so sein, bin ich der Meinung. Es wird nicht immer richtig gemacht, sage ich mal, in der Kommunikation. Also ich habe da tatsächlich auch ein paar Geschichten schon gehört, wo trotzdem sozusagen einfach die Periode klein gemacht wurde. Oder sage ich mal, ich war in einem Tennis-Center, was ich jetzt ganz gern erzählen kann als Anekdote sozusagen. Die wollten das gerne richtig machen sozusagen und haben sich gedacht, okay, sie geben jetzt Periodenprodukte kostenlos her und haben an die Toilettentür bei den Damen geschrieben, wenn deine Freundin an die Tür klopft, dann sag einfach Gänseblümchen bei der Rezeption und wir geben dir kostenlos ein Tampon. Und das ist total nett gedacht, ja. Und sie wollten sich bemühen und sie wollten auch wirklich den Frauen und auch wahrscheinlich den jüngeren Mädels da ein bisschen helfen, wenn es halt eben zu einer überraschenden Periode kommt. Aber dass es halt vielleicht nicht die kleine Freundin ist von nebenan und dass man nicht ein Codewort dafür braucht, sondern einfach sagen sollte, dass man jetzt eine Periode oder einfach seine Regel bekommen hat. Also das ist für mich ein bisschen halt am Ziel vorbeigeschossen, aber trotzdem bemüht. Deshalb möchte ich sie auch trotzdem irgendwie positiv erwähnen. Aber wir haben da einfach noch sehr, sehr viel zu tun, gerade in der Kommunikation, von der Offenheit und dass es einfach ganz normal ist und dass wir ganz normal darüber sprechen, finde ich sehr wichtig. Auch im New Work-Kontext, so wie du es jetzt eben gerade gesagt hast, also ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, dass sich Firmen darauf einstellen, ja, weil Frauen jetzt zum Beispiel kurz vor der Periode oder während der Periode nicht so stark leistungsfähig sind wie jetzt, sage ich mal, in anderen Phasen ihres Zyklus, heißt es ja nicht, dass sie per se weniger leisten können, weil sie sind dafür, sage ich mal, in der Follikelphase und in der Ovulationsphase nicht zu stoppen. Ja, also da könnten sie dann wahrscheinlich übertrieben viel wieder machen. Also man muss es einfach an den Zyklus ein bisschen abstimmen und ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Und da auch die Freiheiten und die Flexibilität schaffen. Und wir persönlich machen das natürlich schon in unserer Firma. Also es ist natürlich überhaupt kein Thema. Wir reden da ganz offen darüber. Wir haben natürlich auch, sage ich mal, Mehrheit Frauen im Team. Also ist das auch, sage ich mal, von Natur aus so, dass wir mehr darüber sprechen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Firmen das machen. Es gibt auch genug Initiativen, eben wie die Erdbeerwoche, die ich vorher schon erwähnt habe, die da auch wirklich Aufklärung schaffen und die auch Firmen unterstützen dabei, eben vielleicht die Kommunikation richtig zu machen oder mehr auf dieses Thema einzugehen.
Ja, sehr spannend. Wie, also ich nehme an, der Großteil eurer User sind Frauen. Aber wie weit können sich denn die Männer mit dem Thema identifizieren oder kriegt ihr das vielleicht auch ein bisschen mit oder inwieweit habt ihr vielleicht auch Männer im Team, die euer Produkt gut verkaufen können? Habt ihr Erfahrungen?
Ja, wir haben natürlich Männer im Team und ich finde es immer wieder spannend, wie interessiert sie auch tatsächlich am Zyklus der Frau sind und wie intensiv sie mitreden und das jetzt überhaupt nicht irgendwie belächeln oder, sage ich mal, wo ich jetzt das Gefühl hätte, dass sie nicht so motiviert sind wie wir Frauen vielleicht, sondern die sind eigentlich total motiviert, ja. Die haben alle, ja, eine intrinsische Motivation für das Thema zu arbeiten, finden das extrem wichtig, sagen auch natürlich, dass das der Gesellschaft gesamt gesehen hilft, weil es hilft natürlich, wenn Frauen mehr gesehen werden, ja, wenn auch die Periode und der Zyklus, wenn das alles smooth läuft, die Frauen einfach viel aufgeklärter sind, weil sie halt auch alle schon einmal in einer Situation waren, ich würde es darauf zurückführen, wo sie entweder Freundin, Schwester, Mutter oder sonst jemanden nicht offen darüber reden haben hören oder einfach selber wissen, dass viele Frauen gar nicht gut Bescheid wissen über das, was in ihrem Körper passiert oder was in den Zyklusphasen wichtig ist. Und wollen auch wirklich dann eben sozusagen der Gesellschaft und den Frauen dabei helfen. Und das finde ich total schön. Und da merkt man dann halt auch, dass man die richtigen Mitarbeiter hat.
Sehr schön. Du selber bist aber natürlich das Gesicht von Brief ILO, zumindest für mich in der Außenwahrnehmung. Und du erzählst es ja sehr authentisch und sehr glaubwürdig. Wie wohl fühlst du dich jetzt auch in dieser Rolle? Und ja, wie schwer ist es dir am Anfang vielleicht selber gefallen, darüber öffentlich zu sprechen?
Also das Schöne ist, dass ich ja sicher die längste Brief-ILO-Userin der Welt bin, weil ich natürlich schon in den Studien auch schon mitgemacht habe und mich sehr mit dem Produkt identifizieren kann. Ja, also das ist mir auch ganz wichtig, gerade wenn man im Marketing arbeitet oder Marketing und Vertrieb generell, dann muss man auch sich identifizieren können mit dem Produkt. Also ich finde das ganz, ganz wichtig. Ich persönlich könnte für nichts arbeiten, was ich nicht toll finde oder wo ich nicht super begeistert davon bin. Deshalb kommt das natürlich ganz natürlich. Ja. Also ich rede einfach total gerne über das Thema, ich rede total gerne über unser Produkt. Und so ist es auch passiert, dass ich sozusagen ein bisschen mehr das Gesicht geworden bin von der Firma und von Brief-ILO generell, weil es halt auch immer schön ist für die Leute draußen und für die Außenwahrnehmung auch ein Gesicht dazu zu haben und nicht nur ein Produkt. Und das ist mir einfach, ehrlich gesagt, sehr, sehr leicht gefallen, weil ich mich so damit identifizieren kann, das Produkt so gerne habe und ich wirklich fest daran glaube, dass es uns total hilft, jetzt eben nicht nur für den Kinderwunsch, sondern tatsächlich einfach, um herauszufinden, wo befinde ich mich im Zyklus und wie kann ich meine Stärken einsetzen. Ja, so, das ist schon etwas, was die Gesellschaft noch lernen muss, bin ich trotzdem der Meinung, nämlich, dass der Zyklus eine Superpower sein kann, wenn man es richtig angeht. Weil wenn man sich richtig ernährt und das Sportpensum darauf abstimmt, dann ist man viel leistungsfähiger. Also ich auch da kann gern von mir selbst sprechen. Ja, wenn ich zum Beispiel, sage ich mal, so ein paar Tage vor meiner Periode einen Lauf mache und da kommen mir dann auf einmal 5 Kilometer vor, als würde ich ausbrennen und habe überhaupt keine Kraft mehr und denke mir, was ist jetzt los sozusagen, weiß ich, okay, jetzt bin ich halt in der späten Lutealphase, da sind eben solche längeren Läufe einfach nicht drinnen, ja, sondern da muss ich eher Rest Days machen, da muss ich eher ein bisschen auf mich schauen und, sage ich mal, alles ein bisschen in Ruhe angehen. Während ich dann in der Follikelphase, also das ist die erste Zyklus oder ein Teil der ersten Zyklushälfte, bin ich nicht zu stoppen und kann auf einmal 20 Kilometer laufen, wie eben diese 5 Kilometer davor. Und seit ich diese Dinge weiß und jetzt auch zum Beispiel mein Sportprogramm darauf abstimmen kann oder auch meine Ernährung, weil man kann mit der Ernährung doch sehr viel entgegenwirken, geht es mir viel besser. Also ich habe viel mehr Wohlbefinden, ich habe viel mehr Leistung gebracht. Ich bin jetzt keine Leistungssportlerin, daher ist es jetzt nicht so erforderlich, jetzt immer die letzten Sachen herauszuholen. Aber es ist einfach befriedigend, ein bisschen zu wissen, warum funktioniert der Körper wann wie.
Sehr spannend, ja. Wir haben vorhin schon ein bisschen gesprochen über die Zukunft von Brief-ILO mit dem Verhütungsthema. Bisher gibt es euch ja, glaube ich, hauptsächlich in Europa, im deutschsprachigen Raum. Was sind da hinsichtlich der Expansion in andere Länder vielleicht auch noch eure Ziele?
Ja, tatsächlich gibt es uns eben vorwiegend in Österreich und in Deutschland. Also das sind unsere größten Märkte. Sogar Deutschland etwas mehr noch als Österreich. Das ist wahrscheinlich einfach wegen der Größe natürlich des Landes, aber wir haben unser Potenzial in diesen Ländern auch noch nicht ausgeschöpft. Also wir wachsen da schon stetig weiter, natürlich auch in der Schweiz, weil natürlich sehr viele Medien auch, sage ich mal, von Deutschland übergehen in die Schweiz und auch unsere Marketingmaßnahmen in diese Richtung ziehen. Wir haben auch vereinzelt, sage ich mal, Verkäufe auch in andere Länder in Europa, aber wir könnten da noch viel mehr machen. Unsere App ist tatsächlich, und es geht halt vor allem um die App, in 4 Sprachen erhältlich, nämlich in Französisch, Italienisch, Deutsch und Englisch. Das heißt, diese Märkte sind die wir auch vorwiegend angehen und wo wir auch noch ausbauen möchten. Aber wie du schon richtig sagst, natürlich geht unsere Idee oder wir selbst glauben, dass der größte Markt für uns die USA sind, also dass wir natürlich sehr stark in die USA gehen möchten. Vorbereitet dafür ist sozusagen alles, ja, also die App ist darauf ausgerichtet, unser Produkt ist darauf ausgerichtet für den amerikanischen Markt auch schon, also da stehen wir in den Startlöchern, aber wir haben noch keine Zulassungen für die FDA, weil auch das eben damit zusammenhängt, eine Studie in Amerika zu machen. Das ist deshalb so, man kann nicht einfach sozusagen die Studie von Europa einfach 1:1 ummünzen für die FDA, sondern man muss wirklich alle ethischen Hintergründe mit einbeziehen in den USA, was in, sage ich mal, Europa so gar nicht möglich wäre. Und deshalb muss es eine extra Studie dort geben. Wir haben uns persönlich dazu entschieden, dass wir dann tatsächlich direkt die Verhütungsstudie machen. Aber deshalb ist das halt dann leider auch ein Zeithorizont von ca. 12 bis 18 Monaten.
Sehr spannend. Ist auch ein Grund mitunter vielleicht der, jetzt gar nicht Amerika, aber auch in Europa, dass ihr da vielleicht noch Zeit braucht, euer Potenzial auszuschöpfen. Es ist ja doch ein B2C-Produkt. Und gerade in der Startup-Szene oder wenn man auf Investoren zugeht, sagen die oft, boah, B2C, das ist wirklich richtig, richtig schwierig, das erfolgreich wachsen zu lassen, erfolgreich zu launchen. War das bei euch auch ein Thema?
Ja, also da spielen mehrere Sachen hinein. Ja, auf jeden Fall hast du recht, dass sinnvolle Customer Acquisition Costs im B2C-Bereich sehr schwierig sind. Also das ist auch sicher einer unserer größten Challenges, weil die Zeiten, wo man, sag ich mal, ein gutes Produkt hatte und das einfach in Facebook-Ads verwandelt hat und da sinnvolle Klicks und guten Profit gemacht, und die sind meiner Meinung nach generell vorbei. Ja, ich sage nicht, dass es nicht Ausnahmen gibt und dass es Produkte gibt, wo das gut funktioniert. Es gibt allerdings einfach so einen übersättigten Markt und so viel Competition, dass das einfach nicht leicht ist, und vor allem klicken auch die Consumer jetzt nicht mehr so einfach auf Ads und sagen, ah super, das kaufe ich jetzt, vor allem, sage ich mal, nicht bei einem so hochpreisigen Produkt, wie das jetzt auch bei uns der Fall ist. Das heißt, für weitere Märkte, und das hast du richtig erkannt, ist es bei uns schon so, dass wir daran denken, mit einem großen strategischen Partner in den Markt hineinzugehen. Also wir haben unsere Strategie so ausgerichtet, dass wir mit einem großen Unternehmen, kann es leider noch nicht so viel dazu sagen, die nächsten Märkte angehen und das nicht selber als wirklich B2C-Brand machen, sondern, also es ist dann trotzdem B2C, aber eben mit einem großen Partner, der auch, sage ich mal, die Budgets hat, das Marketing mit uns so machen kann, dass das auch in sinnvolle Customer Acquisition Costs geht und das auch, sage ich mal, weg von online, also nicht nur online, sondern auch mehr in den Retail. Wir haben ja jetzt aktuell auch einen, sage ich mal, den ersten Retailer in Österreich mit Biber, dem Drogeriemarkt, wo man auch unser Produkt bekommen kann. Das funktioniert sehr gut, also wir möchten das auch ausbauen und sehen auch schon, vor allem in den USA, dass der Markteintritt mit einem Partner im Retail, aber natürlich auch online, also schon dann kombiniert, sehr gut sein wird und gut erfolgen wird. Vielleicht hört auch jetzt jemand zu, also wenn noch jemand Interesse hat, da mit uns zusammenzuarbeiten. Wir sind da sehr offen, wir schauen uns da gerade sehr viele Unternehmen an, wir sind mit vielen in Gesprächen, wir reden da wirklich mit großen Corporates, die schon sehr dominant am Markt sind, und das wäre auch so unser Next Step jetzt für unser Startup.
Ja, ich sehe schon, euch gehen die Themen nicht aus, habe ich so das Gefühl. Aber das macht es, glaube ich, ja auch spannend. Oder was macht es für dich besonders aus, in einem Startup zu arbeiten?
Also ich finde es total spannend, weil ich wirklich täglich was Neues lerne. Und das war auch tatsächlich immer so ein bisschen mein Problem in meinen vorigen Jobs. Ja, ich habe meine Positionen immer sehr gerne gehabt. Ich habe mir das immer gut vorstellen können. Ich habe die Produkte sehr gerne gehabt, auch gut verkörpert und gemacht. Aber das Problem war, ich hatte immer so nach circa 1,5, 2 Jahren, war es mir dann nicht mehr abwechslungsreich genug. Ja, man ist dann trotzdem in einer Position, man bewegt sich halt innerhalb der Strukturen. Ich rede jetzt eben von großen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Und im Startup-Bereich ist es tatsächlich so, dass immer wieder etwas Neues kommt. Ja, es kann natürlich auch manchmal schlecht sein. Es gibt immer wieder Challenges, wo man wirklich, sage ich mal, viele Lösungen finden muss und viel daran arbeiten muss, da in die richtige Richtung zu kommen. Aber es wird dann nie langweilig. Und das ist wirklich sehr schön. Also man trifft auch immer sehr viele spannende Persönlichkeiten. Es gibt einen irrsinnigen Austausch in der Startup-Welt per se. Also da sind auch die Grenzen nicht so hochgesetzt, wird, sage ich mal, in großen Unternehmen, wo man ja nicht mit einem Competitor reden darf oder überhaupt den Namen in den Mund nehmen. Das gibt's im Startup nicht. Ja, da redet man mit jedem, man ist da sehr offen, man versucht immer Kooperationen zu finden, Partnerschaften, Möglichkeiten zusammenzuarbeiten, und vor allem geht alles sehr schnell, und das ist genau das, was ich auch brauche. Mhm.
Du bist ja einerseits Role Model oder das Gesicht von Brief ILO, aber gerade in der österreichischen Startup-Szene auch ein bisschen ein Role Model als weiblicher CEO, als Co-Founderin, die man sich ja mehr und mehr wünscht, eigentlich Frauen in solchen Positionen, auch Stichwort Female Empowerment. Wie nimmst du das wahr? Was hättest du dir vielleicht auch als Gründerin noch an Unterstützung gewünscht?
Ja, danke. also das stimmt schon. Es gibt sehr wenige Frauen, sage ich mal, in Führungspositionen. Allerdings muss ich sagen, dass wir da in Österreich schon ganz gut dabei sind. Ja, also ich will es jetzt nicht so kleinreden. Österreich ist da schon gar nicht so schlecht, wie viele Frauen hier gründen und auch wirklich sich auch gegenseitig unterstützen. Nichtsdestotrotz gibt es einige Parameter, würde ich sagen, die mir das erleichtert hätten oder wo ich sagen muss, das würde ich mir mehr wünschen. Das ist aber vor allem, sage ich mal, in Richtung Investoren gerichtet. Ja, ich kenne sehr, sehr wenige weibliche Investoren, die sich da engagieren und die auch wirklich mit Startups zusammenarbeiten, die auch ein bisschen leiten. Gerade bei unserem Thema ist es natürlich schon auch immer schwierig mit jeglichen Investoren, mit denen wir reden, gibt's natürlich nicht so viel Verständnis für den weiblichen Zyklus und auch da könnte ich wahrscheinlich Bücher füllen mit den Stories, die ich dazu habe, was mir da schon für Fragen entgegengekommen sind. Also man muss dann manchmal leider tatsächlich mit Biologiestunden beginnen und das wird dann halt auch oft leider belächelt, was wir machen oder warum man das braucht. Das ist natürlich sehr schade. Und es ist halt aber natürlich so, dass Frauen, wenn sie etwas gründen, auch natürlich auf ihre eigenen Bedürfnisse schauen und vielleicht Ideen entwickeln, die sie selbst erlebt haben, und weil es da auch einfach sehr, sehr wenige Produkte noch gibt und wir aber auch Produkte für uns natürlich brauchen würden. Das heißt, was ich mir wünschen würde, ist eigentlich, dass mehr Investoren sich auch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen, auseinandersetzen und das auch wirklich als gutes Geschäftsmodell sehen können oder einfach viel offener darauf zugehen und zuzuhören, ja, weil man hört es ja doch dann auf allen Seiten und trotzdem wird es oft nur belächelt, statt dass man die Probleme wirklich wahrnimmt und sich ein bisschen eingehender damit beschäftigt. Und das würde es natürlich erleichtern, dass sehr viele mehr Frauen sich auch trauen würden, denke ich, mit mehr Leuten darüber zu sprechen, über ihre Ideen zu sprechen und auch dann wirklich etwas zu starten und diese Startermentalität zu haben. Man muss auch dazu sagen, weil das wird auch immer unter Teppich gekehrt, dass halt frauengeführte Unternehmen oder auch gemischt geführte Unternehmen, wie ich das auch, sage ich mal, befürworte, sehr viel erfolgreicher sind als die, wo nur Männer founden, führen und auch natürlich viel mehr Männer dominiert sind, weil es einfach diesen Austausch und diese Unterschiede trotzdem gibt und der Austausch dann eben anders stattfindet und man vielleicht auf andere Fragen kommt, auf andere Dinge achtet und das, ja, das befruchtet natürlich das Zusammenarbeiten.
Ja, schön, schön ausgedrückt, ja. Also ich glaube auch, selbst in einem Angestelltenjob und so, also bei uns jetzt auch im Team, merkt man einfach, dass es total schön ist, ein gemischtes Team zu haben und dort die Inputs von den verschiedenen Seiten zu bekommen oder auch oft von anderen Nationalitäten. Das macht auch die Arbeit sehr, sehr spannend.
Ja, generell, also Diversität ist immer ein Thema, ja, also ich kann das nur jedem empfehlen, das ist immer so mein Top-Tipp. Wir haben auch tatsächlich im Team 5 verschiedene Nationen, wir haben auch als Sprache Englisch, weil wir einfach auch Teammitglieder haben, die gar kein Deutsch sprechen. Das hat uns immer geholfen, weil Leute aus anderen Kulturkreisen, aus anderen Ländern, mit ganz anderen Hintergründen haben auch andere Ideen, haben auch andere Anmerkungen und man kommt dann auf viel interessantere Gespräche, viel bessere Ideen oder verwirft auch andere Ideen wieder, weil es irgendwie vielleicht jetzt nur in Österreich so ist, aber sonst nirgends auf der Welt relevant und wenn man halt ein globales Unternehmen aufbauen möchte, muss man sich halt auch global anschauen, was passiert dann.
Ich stelle mir gerade bei eurem Thema sehr, sehr spannend vor, da auch aus anderen Nationalitäten zu hören, wie ist es dort? Ist es dort auch so ein Tabuthema oder wie geht man dort damit um? Sicher sehr, sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Lisa, du hast schon gesagt, der Weg zum fertigen Produkt war ein langer und der war hart und es waren ein paar Stolpersteine mit dabei. Und mir ist es im Podcast zum Ende hin auch immer wichtig, nochmal aufzuzeigen, dass das Scheitern passiert und dass das okay ist und legitim ist und man trotzdem weitermachen soll. Und deshalb möchte ich dich abschließend noch fragen, ob du vielleicht eine kleine Fuck-Up-Story hast, die du mit uns teilen könntest, die du uns erzählen könntest, wo einfach mal was echt schiefgelaufen ist.
Ja, also wie gesagt, Challenges haben wir recht viele gehabt. Deshalb bin ich jetzt gerade am Überlegen, was ich da jetzt wirklich rauspicke. Auch wenn das vielleicht jetzt niemand mehr hören kann, war Corona natürlich bei uns auch ein Riesenthema, weil das genau hineingefallen ist, als wir den Marktstart hatten. Ja, also es war alles vorbereitet. Wir waren super in den Startlöchern. Wir haben einen mega Start hingelegt, muss ich auch ehrlich sagen, weil wir vielleicht auch als Info, zeitgleich beim Ding des Jahres auf ProSieben zur Primetime sozusagen aufgetreten sind und da gleichzeitig sozusagen, wir haben natürlich alles rundherum gedreht, da den Marktstart in Deutschland vor allem hatten, in Österreich haben wir schon, sag ich mal, später gelauncht davor, aber in Deutschland ist es an diesem Abend so richtig losgegangen und ich kann mich noch so gut erinnern, das waren einfach 2, 3 Nächte, das ist unglaublich cool, wie man da gesehen hat, wie da die Sales-Zahlen reinkommen und was da tatsächlich passiert und wie viel Zugriffszahlen man hat. Es waren wirklich unglaubliche Nächte, wo ich wenig geschlafen habe, aber man ist so voller Adrenalin, weil das so gut funktioniert hat. Und so gut wie dieser Start halt dann auch war, umso härter hat uns dann die Realität schon getroffen, als dann, das war jetzt nämlich im Jänner, im März quasi der erste Lockdown gekommen ist. Und jetzt würde man sagen, okay, was hat das jetzt mit dem Kinderwunsch zu tun oder mit unserem Produkt? Viele Leute waren ja eh zu Hause und haben sehr viel geshoppt. Das ist auch tatsächlich später dann gekommen, dass E-Commerce sehr abgehoben ist. Aber ein, sage ich mal, Kinderwunsch, und das war ja unser primäres Ziel, Leuten Brief ILO näher zu bringen, die einen aktiven Kinderwunsch haben, der wurde von sehr, sehr vielen Leuten natürlich verschoben. Weil in so unsicheren Zeiten wie jetzt in Corona, wo es ein, wenn wir uns erinnern an den ersten Lockdown, also da hat ja wirklich niemand irgendetwas gemacht und alle hatten gefühlt Panik und keiner wusste, was wird jetzt die nächsten Monate passieren. Da hat uns das natürlich dann schon sehr stark wehgetan, ja, weil die Leute haben das eben verschoben, es war alles sehr instabil und das hat sich natürlich dann direkt auf unseren Boom, den wir halt am Anfang haben, ausgewirkt. Und da habe ich schon sehr gehadert und das war auch sehr schwierig, auch wie wirkt man da entgegen, was macht man da jetzt, wie geht man mit der ganzen Situation um. Und wir sind aber dran geblieben, ja. Also wir haben nicht gleich aufgegeben und gesagt, oh, jetzt gehen die Zahlen zurück oder hinunter und jetzt wissen wir nicht mehr, was wir machen, sondern wir haben wirklich versucht, einfach entgegenzuwirken, viele Marketingkampagnen genau in diese Richtung zu machen. Wir haben schon damals erste Ideen entwickelt, wie wir uns ein bisschen von diesem Kinderwunsch wegbewegen können und eben mehr in Richtung Zyklus Awareness gehen und eben auch die App verbessern und da auch eben den ganzen Input, den wir auch bekommen von den ersten Usern, auch gleich mit hineinzunehmen. Also ich glaube, das Dranbleiben und das Durchhalten ist schon das Wichtigste im Startup-Umfeld und eben auch, wenn man einen guten Marktstart hinlegt, heißt es jetzt nicht, dass es immer nur bergauf und gut weitergeht, sondern es ist harte Arbeit und das über einige Jahre, um die Pace auch halten zu können.
Was hat euch da am meisten geholfen, aus diesen Zweifeln auch wieder rauszukommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, mit den Usern zu reden, was jetzt die Gründe sind, oder mit den potenziellen Kunden auch, weil es sind ja nicht alles schon direkte User gewesen, nachzufragen, ja, wirklich, was wünscht ihr euch, was könnten wir besser machen, was sind eure Zweifel, wo hadet ihr, warum kommt sozusagen gar nicht zu einem Kauf, und da auch wirklich schnell dann zu agieren und schnell zu entwickeln. Also natürlich ist Geschwindigkeit auch immer sehr wichtig und dann natürlich auch, muss man ehrlich sagen, ein bisschen das auszusitzen, ja, und zum Glück auch Investoren zu haben, die da auch Verständnis dafür haben. Ich meine, es war einfach eine Ausnahmesituation auch für alle. Die haben das dann auch natürlich verstanden, dass da jetzt vielleicht ein paar Monate gibt, wo das jetzt nicht so stark steigend weitergeht. Wir haben uns ja dann zum Glück wieder erholt. Aber ich will einfach nur sagen, das sind halt diese Ups and Downs, an die muss man sich gewöhnen und da wird es viele geben. Und das eine hat bei uns auch zum anderen geführt, ja, weil zuerst war es eben natürlich so, dass die Nachfrage weniger war. Dann war es tatsächlich wieder so, dass die Supply Chain total in den Keller gegangen ist durch die ganzen Lockdowns und die Probleme, die es einfach gegeben hat. Und da ist dann halt die nächste Challenge gewesen. Also Ups and Downs und Rollercoaster Life, das kann ich natürlich immer unterstreichen.
Ja, hoffentlich bleibt uns die nächste Pandemie zumindest für eine Weile mal erspart. Aber sehr interessant, dass auch auf den ersten Blick gar nicht so logisch oder sichtbar für Außenstehende, dass euch das betreffen könnte. Sehr, sehr spannende Geschichte, dass auch euch Corona natürlich getroffen hat, zumindest in Geschäftszahlen gesprochen.
Ja, wir wussten es ja damals auch nicht so ganz genau, womit das zusammenhängt und wie das läuft. Man konnte natürlich im Nachhinein dann schon lesen, dass es einen Geburtenrückgang gegeben hat und so ein richtiger Baby-Bust, ja. Ja, aber das ist einfach passiert und umso besser, dass es uns nach wie vor gibt, jetzt 3 Jahre später, würde ich sagen. Und bin sehr froh, dass wir das übertaucht haben.
Super, vielen Dank, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Und generell vielen Dank, dass du mit dabei warst beim Podcast. Das war super spannend und absolut schön, wie offen du auch über das Thema des Zyklus sprichst und auch unterstrichen hast, wie wichtig das zyklusorientierte Arbeiten auch für unser aller zukünftiges Arbeitsleben sein wird und ist. Und ja, ich danke dir an dieser Stelle, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Mitdabeisein. Wer jetzt Interesse an Brief Isle hat, da werde ich eure Website und den Shop auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und gerne bitte auch deinen LinkedIn-Account, wenn das okay ist, damit man sich sonst direkt mit dir vernetzen kann. Und die letzten Abschlussworte, Lisa, würde ich dir noch übergeben, wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch was ausrichten möchtest.
Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Es war wirklich super schön, mit dir offen über das Thema Zyklus-Tracking zu sprechen und natürlich auch Kinderwunsch. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Geschichte auch ein bisschen Frauen motivieren, mehr in die Startup-Szene zu gehen, motivieren, auch wirklich etwas für die Frauengesundheit zu machen. Das ist halt mein persönliches Steckenpferd und es würde mich natürlich auch sehr freuen, da in den Austausch zu gehen, wenn jemand vielleicht auch an einer Idee gerade daran arbeitet. Ich bin da sehr offen, können wir uns gerne auch immer austauschen.
Ja, vielen Dank, Lisa. Danke, dass du mit dabei warst.
Danke.
Bis bald.